Ja, schön heute hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ist jemand mit Erwartung heute hier hingekommen? Jawohl, sehr gut. 10 Leute, super. Nee, das waren mehr. Sehr gut. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe einen Wunsch. Ihr habt ja jetzt gerade mitbekommen, wer ich bin und dass ich auch das Wort Gottes auch predigen darf, auch in anderen Kirchen, auch in Deutschland, auch in den letzten Jahren durfte ich auch in Österreich und auch in der Schweiz unterwegs sein. Es kann ja sein, dass jemand da wirklich so ein Herz für Gebet hat. Da würde ich dich einfach bitten, wenn der Heilige Geist dir es aufs Herz legt, dass du ab und an mal für uns betest. Und wenn ich auch das Wort Gottes verkündige, ich glaube, das ist immer gut, im Gebet getragen zu werden. Ich möchte am Anfang noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, zeig uns heute einfach Jesus. Lass uns Jesus sehen. Komm mit deiner Kraft, Herr, komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, als ich glaube, so 7 oder 8 Jahre alt war, in der Grundschule, der kleine Viktor. Kurz bevor ich schlafen gegangen bin, hatte ich immer so Fantasien. So eine gute Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber als Kind hattest du mit Sicherheit auch großartige Fantasien und die besaß ich auch auf jeden Fall. Denn ich habe mir immer wieder so vorgestellt, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, dass ich einen Berg herunterfahre mit dem Fahrrad, sozusagen von der Schule nach Hause fahren möchte. Und ein Auto kommt mir entgegen und ich weiche dem Auto nicht aus, nach links oder nach rechts, sondern ich springe mit dem Fahrrad über das Auto, mache dann ein Salto und komme dann wieder auf. Das war meine Vorstellung. Jawohl. Schön, dass du klatscht. Vielleicht hattest du auch dieselbe Vorstellung damals. Aber jetzt denkst du vielleicht, Viktor, warum machst du dir mit 7, 8 Jahren solche Gedanken? Warum denkst du dir sowas aus? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, eigentlich ging es mir weniger um diese Situation, sondern der kleine damalige 7-8-jährige Viktor war verliebt. Und in dieser Situation sollte ein bestimmtes Mädchen, was eine Klasse unter ihm war, sollte bei dieser Situation dabei sein und genau das sehen. Denn ich bin ehrlich, ich wollte ein Held sein. Ich wollte von Bedeutung sein für dieses Mädchen. Und ich weiß immer noch, ich meine, ich komme aus einem Dorf, ich weiß immer noch, wie sie heißt und wo ihre Eltern wohnen. Aber ich bin dankbar, dass ich mit meiner Frau jetzt verheiratet bin. Das ist nicht die von damals. Ja. Aber ich wollte, dass sie das sieht. Ich wollte, dass sie auf einmal sieht, oh Viktor, wow, du bist wichtig, du bist so ein Held. Und ich denke, jeder von uns möchte von Bedeutung sein, oder? Jeder von uns möchte ein Held sein. Und was sind Helden? Ich habe mal im Kinderlexikon nachgeschaut, die erklären manche Dinge sehr gut. Ein Held ist, oder eine Heldin ist jemand oder eine Frau, die etwas Besonderes getan hat, die großen Mut aufweist und sich auch aufopfert. Wir wollen alle Helden werden. Wir wollen alle von Bedeutung sein, weil wir verstehen, dieses Leben zu leben, mit einer Ausbildung, mit der Schule, Ausbildung, Studium und dann irgendwie 40 Jahre zu arbeiten, dann die Rente zu genießen. Das muss mehr im Leben geben. Es muss mehr als das geben, was wir hier auf dieser Welt haben und sehen. Wir wollen von Bedeutung sein. Das hat Gott uns in unser Herz hineingelegt. Und Gott hat deswegen eine Bestimmung und auch eine Berufung in unser Herz gelegt. Aber was braucht es, damit Helden oder Heldinnen geboren werden? Was braucht es, damit ein Held entsteht? Du denkst wahrscheinlich jetzt nach, richtig, es ist eine Krise. Es ist eine Katastrophe. Wenn alles gut läuft, dann braucht es keine Helden. Es braucht Helden in Zeiten, die stürmisch sind. Und auf einmal wollen nicht mehr alle Helden werden. Und ich meine, ich muss nicht über unsere Zeit reden, über den Krieg, über das, was im Nahen Osten geschieht, aber auch durch Corona und was alles in unserem Land vorgeht, aber ich spreche von unseren persönlichen Herausforderungen. Wir brauchen Helden. Wir brauchen Heldinnen, die von Gott gehört haben. Deswegen, wie bewältige ich meine Krise? Wie kann ich den Fokus auf das Richtige bewahren? Wie kann ich da durchkommen? Ich glaube, das ist so entscheidend für unser Leben. Und ich möchte so in eine Heldengeschichte des Alten Testaments hineinsteigen. Und eigentlich, das ist die Heldengeschichte. Auch viele Leute, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, kennen diese Geschichte aus dem Alten Testament. Und welche Heldengeschichte kann es nur sein? Es ist die Geschichte von... Jawohl! Hier sind einige Bibelleser. Sehr gut. Die Geschichte von David gegen Goliath. Es ist eine große Krise im Alten Testament, aber dort wird ein Held geboren. Und bitte denk jetzt nicht, Victor, diese Bibelstelle aus 1. Samuel 17 habe ich 100-mal schon gelesen, 100-mal gehört, 10 Predigten davon gehört und selbst in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst habe ich darüber gepredigt. Ja? Also denk jetzt bitte nicht, oh, Gott hat jetzt nichts für mich. Ich glaube, dass das Wort Gottes und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas in uns und es berührt uns und deswegen... Öffne dein Herz und lass uns einfach sehen, was Gott tut und was Gott in unsere Mitte hineinspricht. Ganz kurz zu David gegen Goliath. Das Volk Israel steht den Philistern gegenüber und die Philister wollen natürlich das Volk Israel zerstören. Also das ist jetzt nicht nur seit dem 7. Oktober 23, dass ein Volk Israel zerstören will, sondern das gab es schon vor 3000 Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues. Und das Volk der Philister stehen den Israeliten gegenüber und damals gab es so eine Vorgehensweise, dass einer stellvertretend für sein Volk kämpft und derjenige, der gewonnen hat, der hat eben gewonnen und das ganze Volk hat gewonnen. Und so stand der Goliath, der Terminator, 3 Meter groß, stand vor dem Volk, verachtete Gott, verachtete das Volk Israel und niemand traute sich gegen Goliath zu kämpfen. Und dann kam dieser Teenager, der David, und hat das gehört, wie er Gott verachtet, der Goliath, und wie er sich über das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, lustig macht. Und er sagte, den werde ich töten. Und so nahm er seine Steinschleuder, hatte natürlich die Erlaubnis vom König Saul bekommen und hat ihn dann fertig gemacht. Und mit dem Sieg von David hat das ganze Volk gewonnen. Amen. Der Held ist geboren. Was für eine tolle Geschichte und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Schlüssel, die wir lernen können, auch von David lernen können, wie wir mit unseren persönlichen Krisen umgehen können, was für einen Glauben er hatte, wie er auf dem Wort Gottes stand, wie er seinen Gott kannte und noch so vieles mehr. Heute möchte ich dir einen Schlüssel in die Hand geben, wie wir als Christen die Bibel lesen und auslegen dürfen. Also du bekommst heute 6 Jahre Bibelschule, innerhalb von 40 Minuten bekommst du heute. Also deswegen gut, dass du heute da bist. Und gut, dass du auch online dabei bist. Denn 6 Jahre Bibelschule bekommst du heute. So einer der wichtigsten Schlüssel, die ich dort gelernt habe, bekommst du heute. Und deswegen hoffe ich, dass du irgendetwas zum Schreiben dabei hast oder dein Handy zum Aufschreiben, weil es wird einige Sätze oder auch gleich eine Zeichnung geben, die mein Leben verändert hat. Und ich wollte, dass die Kirche hier in Oberzhausen auch davon erfährt. Ist das gut? Sehr gut. Okay, danke für den Einklatscher. Vielleicht wird es später mehr. Also wir können ganz viel lernen von David gegen Goliath. Jawohl, wir haben hier, Dankeschön fürs Bereitstellen. Seht ihr das? Ich denke schon, oder? Manche Leute denken, die Bibel ist so eine Scheibe. Das ist 1. Mose, das sind die Psalmen, das ist Jesaja, das ist Matthäus, Römer, Offenbarung. Und die Leute denken, alles ist auf einer selben Linie, auf einer Ebene. Und alles ist gleich wichtig. Ich bin heute hier aus Wiesbaden gekommen, um das zu sagen, nein, das stimmt nicht. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig. Das ist auch ein Satz, den man sich aufschreiben könnte. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig, denn alles in der Bibel ist zwar Gottes Wort, das hat Gott uns offenbart, aber es ist nicht alles gleich wichtig in der Bibel. Wenn du das nämlich denkst, kommst du in ganz, ganz viele Herausforderungen und Probleme, wenn du das Alte und das Neue Testament liest und denkst jetzt so, okay, ich habe gesündigt, kommt jetzt Feuer vom Himmel oder wie? Geschah im Alten Testament. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig. Es ist zwar Gottes Wort, aber es ist nicht alles gleich wichtig, denn du erkennst in der Bibel eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Alles aus dem Alten Testament weist auf Christus und die Grundlage von dem, was im Neuen Testament steht, ist das, wer Christus ist und was er vollbracht hat durch sein Leben, durch sein Wirken, durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Amen? Amen. Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Zeichnung. Wir haben ja auch ein Momentum College bei uns, Bibelschüler. Und die Zeichnung habe ich den wahrscheinlich 20 Mal angezeichnet innerhalb von 9 Monaten, weil ich wollte, wenn ich die um 3 Uhr nachts wecken sollte, irgendwann mal auf einer Freizeit, dass sie das auswendig sagen können. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig. Es gibt eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Amen. Sehr gut. Also das ist schon mal ein Schlüssel, damit du die Bibel auch richtig auslegen kannst. Und genauso hat auch Jesus die Bibel verstanden. Ich meine, genauso spricht das Wort Gottes darüber, wenn zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 1 schreibt, Gott sprach damals zu den Vätern durch die Propheten, jetzt aber in den letzten Tagen sprach er zu uns durch seinen Sohn. Die Propheten sind gut, der Sohn ist besser. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, schau Christus an. Denn er ist die Offenbarung, wer der himmlische Vater ist. In Christus siehst du, wer der himmlische Vater ist. Und genauso hat Jesus auch das Alte Testament verstanden. Nämlich in Johannes 5 heißt es, Jesus spricht zu den religiösen Juden, die ihn töten wollen. Johannes 5. Da müsste es gleich kommen. Jawohl, jawohl, dankeschön. Gottes Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Eine krasse Aussage, oder? Gottes Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Eine Folie weiter. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Es ist eine krasse Aussage, die Jesus hier sagt. Ich meine, vielleicht verstehen wir deswegen, warum die Leute Jesus töten wollten. Ich meine, er spricht zu religiösen Juden, die religiöse Elite, Pharisäer und so weiter. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr glaubt Mose nicht. Das ist ein Schock. Manche von ihnen kannten das ganze Alte Testament auswendig. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, ihr glaubt Mose nicht. Ich weiß, wenn wir das so lesen, dass, ah ja, das juckt uns nicht, ja, die glaubten halt nicht. Nein, die kannten das Wort Gottes auswendig, aber Jesus sagt, ihr glaubt Mose nicht. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr mir glauben, denn er spricht von mir. Genau, so geschockt waren sie auch, als Jesus geredet hat. Jesus hat verstanden, das ganze Alte Testament weist auf ihn und die Grundlage des Neuen Testamentes ist das, wer Jesus Christus ist. Das Alte Testament kannst du ohne das Neue Testament nicht verstehen und das Neue Testament kannst du ohne das Alte Testament nicht verstehen. Aber das Fundament, der Schlüssel, das Zentrum, die Mitte, der Mittelpunkt der gesamten Bibel ist Christus. Ich weiß, ich sage hier nichts Neues, aber Jesus ist das Zentrum. Wenn du das herausnimmst, was Christus am Kreuz und durch die Auferstehung vollbracht hat, weißt du, was in der Bibel übrig bleibt? Es bleibt nichts mehr übrig. Wenn du das Kreuz herausnimmst aus der Bibel, bleibt nichts mehr übrig in der Bibel. Und dann gibt es Leute, Weltreligionen, die sagen, Jesus war ein guter Mensch, hat Wunder getan, ist ein Prophet, war ein guter Mensch und er ist unser Vorbild. Der Kern unseres christlichen Glaubens ist Christus gestorben und auferstanden für unsere Schuld, damit wir Vergebung erleben. Er ist der Sohn Gottes, Gott wurde Mensch in Christus. Wenn du das herausnimmst aus der Bibel, dann hast du nichts mehr. Dann bist du auch kein Kind Gottes. Wobei, wenn du das Kreuz herausnimmst aus der Bibel, hast du doch noch etwas übrig. Nämlich pure Gesetzlichkeit. Pure Selbstgerechtigkeit. Weil dann steht nicht mehr Christus im Mittelpunkt der Kirche, nicht mehr im Mittelpunkt unseres Lebens, im Zentrum unseres Lebens, sondern wir selbst. Ich weiß, wir als Christen würden sowas niemals sagen, aber manchmal leben wir so. Wenn wir das Kreuz herausnehmen aus der Bibel, aus unserem Leben, dann stehen wir im Mittelpunkt. Es kommt auf uns an. Die Last der ganzen Welt liegt auf meiner Schulter. Es geht weniger um das, was Christus vollbracht hat, sondern es geht vielmehr darum, was ich vollbringen muss, weil ich im Mittelpunkt bin. Und dann geht es darum, Josef widerstand der Versuchung, du musst auch der Versuchung widerstehen. Paulus predigte überall das Evangelium, du musst auch überall das Evangelium predigen. Gott ist unser Vorbild, handle so wie Gott. Pure Selbstgerechtigkeit, weil wir auf einmal im Zentrum sind mit unserem Tun und Leisten. Versteht mich richtig, Versuchung zu widerstehen, das Wort Gottes zu predigen, ist alles richtig, ist alles wunderbar. Das ist die Frage nach dem Was. Aber es beantwortet uns noch nicht die Frage, wie wir das machen können. Nämlich nicht, indem ich in meiner Kraft lebe. Ich weiß nicht, ich liebe so Superman-Filme, so Superman, Batman, Spider-Man, diese ganzen Action Marvel, DC Comics, ich weiß nicht, kennt jemand auch solche Heldenfilme? Mag jemand solche Filme? Ah ja, sehr gut. Sehr gut. 7 Leute, super. Die anderen haben sich nicht getraut. Ich liebe diese Filme, wirklich. Ich bin ehrlich. Ich schaue sie mir auch gerne an. Meine Frau schaut sie nicht so gerne an. Und wisst ihr, ich liebe so diesen Gedanken, wow, diese Helden, Heldinnen, die retten die Welt. In der letzten Sekunde retten sie die Liebe ihres Lebens. Und weißt du, während ich so einen Film schaue oder so eine Serie, weißt du, was automatisch bei mir geschieht? Ich identifiziere mich automatisch mit dem Helden in dieser Geschichte. Ich identifiziere mich nicht mit dem Opfer in der Geschichte, Gesundheit, sondern mit dem Helden in dieser Geschichte. Und auf einmal ist es so, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wenn ich sowas geguckt habe wie Superman oder so, irgendwie Brust raus, ich fühle mich irgendwie ein bisschen stärker. Ich bin nicht mehr 1,80, ich bin jetzt 1,82 groß. Welt, komm her, ich habe die Lösung, ich bin der Superheld. Und wir haben diese Brille manchmal auf in unserem Leben, weil diese Welt uns sagt, es kommt auf dich an. Deine Karriere, das, was du kannst, was du leisten kannst, welche Beziehungen du hast, es kommt auf dich an. Und dann haben wir diese Brille auf und lesen dann die Geschichte von David gegen Goliath, haben immer noch diese Superheldenbrille über uns auf und dann lesen wir über David gegen Goliath und wir denken uns, ich bin David in dieser Geschichte. Ich bin David. Ich muss dafür sorgen, dass der Sieg Gottes jetzt endlich kommt. Weil alles hängt von mir ab. Denn ich bin der Mittelpunkt in der Geschichte von David gegen Goliath. Ich muss so glauben wie David, ich muss so mutig sein wie David, ich darf keine Angst haben und es dreht sich nur die ganze Zeit um mich. Genau. Das würde mich auch stören. Wenn es nur die ganze Zeit um mich geht. Und unbewusst haben wir dabei das Kreuz herausgenommen aus unserem Leben und aus der Bibel. Denn ich habe eine gute Botschaft heute für uns. In der Geschichte von David gegen Goliath geht es nicht um dich und um mich, dass ich der Held sein muss, dass du der Held sein muss. Nicht wir sind die Helden in der Geschichte von David gegen Goliath. Die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Das bedeutet also, in der Geschichte von David gegen Goliath, die etwa 1000 vor Christus war, muss Christus verborgen sein. Denn Christus ist die Offenbarung Gottes, wer Gott ist. Also wo muss Christus dort sein in der Geschichte von David gegen Goliath? Lasst uns mal einfach für David einfach mal Jesus einsetzen. Ist das okay? Lass uns das mal versuchen. Ich habe da eine Gegenüberstellung. David kämpfte stellvertretend für sein Volk. Warte mal, Jesus kämpfte auch stellvertretend für sein Volk. David wurde ein Kapitel davor in 1. Samuel 16 zum König gesalbt. Jesus ist der gesalbte König. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Jesus wurde von seinen Brüdern verachtet. David kämpfte ohne Rüstung. Jesus kämpfte auch ohne Rüstung. David kämpfte gegen den Feind. Jesus kämpfte gegen den Feind. Mit Davids Sieg war der Feind besiegt. Mit Jesu Sieg war der Feind besiegt. Mit Jesu Sieg war auch der Feind besiegt. Also hört sich das biblisch an, wenn wir anstatt von David einfach Jesus einsetzen? Okay, sehr gut. Also ich verkündige hier keine Irrlehre. Also es hört sich schon biblisch an, oder? Okay, sehr gut, danke. Diese Zustimmung brauchte ich jetzt, sonst wüsste ich nicht, ob ich weiter predigen darf. Aber okay, die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Ich bin jetzt kein Zeichner, aber stell dir mal vor, das ist David. Der Kampf David gegen Goliath ungefähr 1000 vor Christus und ich glaube persönlich, das ist wirklich so stattgefunden und es war wirklich so. So, David kämpft gegen Goliath und weil die Bibel eine fortlaufende Offenbarung ist, muss David in seinem Menschsein, in seiner Funktion, das, was er gemacht hat, er ist ein Schatten für die Realität, die sich in Jesus Christus erfüllt. David, mit seinem Leben zeigt er auf jemanden Größeren. Was bedeutet das? Guck mal, ich stehe jetzt hier, hier gibt es auch ein bisschen Schatten. Wenn du neben mir stehen würdest, würdest du auch einen Schatten von mir sehen und deinen Schatten würdest du sehen. So, und dann könntest du sagen, okay, ich schaue mir den Schatten von Victor an, ich schaue mir meinen Schatten an. Okay, Victor ist ungefähr so groß, Victor ist so dick oder dünn. Und der Punkt ist, der Schatten bin nicht ich. Der Schatten ist der Schatten. Ich bin ich. Ich bin die Realität. Jesus Christus ist so wunderbar, so herrlich, so großartig, dass sein Kommen vor 2000 Jahren schon ein Schatten in das Alte Testament wirft, nämlich 1000 Jahre vor ihm wird ein Schatten geworfen, dass wir anhand von David sehen, wer Christus sein muss. Aber David ist nur der Schatten. Die Realität ist viel, viel größer und herrlicher. Wenn David herrlich ist, wie viel herrlicher muss die Realität sein? Wenn der Schatten gut ist, wie viel herrlicher muss die Realität sein? Denn die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. David zeigt auf jemand Größeren. Deswegen, wenn wir anstatt David einfach Jesus einsetzen, da machen wir etwas Verkehrtes. Weil Jesus ist ja größer als David, oder? Deswegen muss das Gute, was in David war, muss noch viel, viel mehr in Christus erfüllt sein. Deswegen, David, jetzt geht's weiter. David kämpfte stellvertretend für sein Volk, Jesus kämpfte stellvertretend für die gesamte Menschheit. Siehst du die Steigerung? David wurde zum König gesalbt, Jesus ist von Geburt an König. Der Sohn Gottes, der Messias, Gott selbst. Die Weisen aus dem Morgenland, und bald feiern wir ja wieder Weihnachten, fragen nicht, wo ist das Baby, was irgendwann mal König sein wird, sondern sie fragen, wo ist der neugeborene König? Jesus ist größer als David. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Jesus wurde von seinen Brüdern verachtet und von dem Volk Israel und auch von den Römern und musste am Kreuz sogar sterben. Also das Negative, was David erlebt hat, er ist der Schatten. Jesus hat das Negative noch viel, viel mehr erlebt in seinem Leben. Versteht ihr? Ganz entscheidender Schlüssel. Ich hoffe, du hast dir das aufgezeichnet. Wenn ich das nächste Mal hier sein darf, werde ich dich fragen, okay? David kämpfte ohne Rüstung, Jesus kämpfte als Lamm Gottes. Er war nicht nur ohne Rüstung, er kämpfte als Lamm Gottes. David kämpfte gegen den Feind, Jesus kämpfte gegen den Feind, nämlich Teufel, Sünde, Tod und Hölle. Einen größeren Feind gibt es nicht. Mit Davids Sieg war der Feind besiegt, mit Jesu Sieg am Kreuz wurde der Feind, der Teufel, ein für alle Mal besiegt. Es ist vollbracht. Können wir Jesus mal einen Applaus geben? Wenn du die Geschichte von David gegen Goliath in einem Satz zusammenfassen möchtest, würde es wahrscheinlich ungefähr so lauten: Einer kämpft stellvertretend für sein Volk und mit seinem Sieg hat das gesamte Volk gewonnen. Die gute Nachricht ist, du und ich, wir sind nicht David. Auch wenn wir so gerne der David oder die Davide sein wollen. Auch wenn wir manchmal denken, es kommt auf mich an. Ich muss diese Sorge tragen, ich muss diese Sorge, irgendwie muss ich das schaffen, es kommt auf mich an. Dann spielen wir David in dieser Rolle oder Davide. Und unbewusst sagen wir, ich nehme das Kreuz heraus aus meinem Leben. Ich weiß, das würden wir niemals so sagen. Aber so häufig leben wir in diesem Bewusstsein, es kommt auf mich an, ich muss die Sorgen tragen. Ich muss die Lösung sein. Es kommt auf mich an. Ich bin der Mittelpunkt in meiner Geschichte. Und das ist entgegen der Wahrheit des Evangeliums. Die gute Nachricht lautet, nicht wir sind der Held, Christus ist der Held. Christus ist der Sieger. Weißt du, wer ich in dieser Geschichte bin? Ich bin in der Geschichte Teil der Armee von Israel. Ich bin ängstlich und denke mir so, als ob ich gegen Goliath kämpfen würde. Guck dir den an, als ob ich jemals eine Chance hätte. Ich mache mir vor Angst, mache ich mir in die Hosen. Und ich habe schon Gedanken, wie soll das werden? Und jetzt werden wir wieder versklavt und müssen wieder für die Philister arbeiten und so weiter. Hoffnungslosigkeit erfüllt mich. Und dann auf einmal sehen wir, dass da ein junger Teenager kommt und gegen Goliath kämpft. Und mit seinem Sieg haben wir alle gewonnen. Mit Jesu Christi Sieg am Kreuz sind wir alle Sieger. Selbst wenn wir uns nicht so fühlen. Wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus Christus, sind wir Sieger. Das Interessante ist, einige von den Kämpfern, ich kann mir sehr gut vorstellen, als David gewonnen hat, haben sie sich immer noch nicht so danach gefühlt, als ob sie jetzt wirklich die Sieger sind. Weil eine Sekunde davor hatten sie noch Hoffnungslosigkeit, wie soll das werden? Manche waren noch verletzt von anderen Kriegen, von anderen Kämpfen. Aber mit Davids Sieg haben sie gewonnen. Egal, ob sie sich so fühlen oder nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, Ja gesagt hast zu Jesus Christus, bist du Sieger. Bist du Siegerin, trotz deiner Schwächen, trotz deiner Sünde, trotz deiner Gefühle, die sagen, nein, ich bin kein Sieger, ich werde es nie schaffen, ich werde nie die Gebetserhörung erleben, ich warte schon 20 Jahre auf diesen Durchbruch. Durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, bist du Sieger. Ja, so langsam steigt das Level des Glaubens. Weil weißt du warum? Weil wir sind in dieser Welt unterwegs mit unseren 5 Sinnen. Wir schauen, wir hören, wir tasten, ist alles gut, ist alles wichtig. Ich meine, ich will ja auch nicht gegen die Tür gehen, sondern ich möchte sehen, ob die Tür offen ist oder nicht. In dieser Welt leben wir mit unseren 5 Sinnen, aber das Leben im Reich Gottes ist nicht das Leben mit unseren 5 Sinnen, es ist mit Glauben. Deswegen sagt doch auch Paulus 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und was bedeutet Glauben? Ich sehe etwas, was du nicht siehst.
Weil Gott es mir gesagt hat, weil es in dem Wort Gottes steht. Ja, aber Viktor, wie kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Guck doch dein Leben an. Guck doch, was da gerade los ist. Aber das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil es kommt nicht auf mich an, es kommt auch nicht auf meine Situation an, sondern es kommt auf den Herrn an, weil er der Mittelpunkt meines Lebens ist. Und durch Christus bin ich Sieger, selbst wenn ich mich nicht danach fühle. Ich bin Sieger. Weißt du warum? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das Evangelium kannst du zusammenfassen in zwei Worten. Wenn du es noch genauer nehmen möchtest, in einem Wort, in einer Person, nämlich Jesus. Aber wenn du es in zwei Worten machst, bekommt das eine theologische Dimension, die so tief ist, wo wir unser ganzes Leben und die ganze Ewigkeit brauchen, um das mehr und mehr zu verstehen. Nämlich diese zwei Worte, um das Evangelium zusammenzufassen, bedeutet in Christus. Als wir noch nicht an Jesus geglaubt hatten, hatten wir nichts mit Gott zu tun, hatten wir nichts mit der Hoffnung, nichts mit Erlösung zu tun. Aber jetzt, durch den Glauben an Christus, sind wir mit ihm vereint und die Bibel beschreibt es, wir sind in Christus. Das ist der Ausdruck von Paulus, über 130 Mal kommt er im Neuen Testament in den Briefen vor. Wenn du jetzt auch Johannes, Weinstock, Reben und so weiter, wenn du diese ganzen Bilder noch nimmst, dann ist es ein roter Faden durch das gesamte Neue Testament. Und gerade auch die Briefe. Wir sind in Christus. Christus ist in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, er lebt in uns. Und wir leben in ihm. Aber wie kann das sein? Wenn Christus der Sieger ist und wenn ich durch den Glauben Teil von ihm bin, wenn ich mit ihm verbunden bin, dann bin ich in Christus. Warte mal, wenn er Sieger ist, bin ich ja auch Sieger. Und das ist genau der springende Punkt. Durch den Glauben an Christus werden wir mit ihm verbunden. Und das beschreibt Römer 6. Wir sind, vielleicht hast du es vergessen, ist nicht schlimm, aber deswegen bin ich heute hier. Römer 6 beschreibt es. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm verbunden. Ja, wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Durch den Glauben an Christus sind wir so mit Christus verbunden, dass wir mit Christus gestorben sind. Dass wir mit Christus begraben wurden. Und das ist nicht das Ende des Liedes, sondern dass wir mit Christus auch auferstanden sind in ein neues Leben. Du hast eine neue Identität. Du bist in Christus. Du bist mit ihm vereint. Christus lebt in dir. Ja, manchmal beten wir und sprechen wir, als ob Gott irgendwo im Himmel ist. Natürlich ist er dort. Aber unsere Gebete, weißt du, Christus lebt doch in dir. Wenn du hier rausgehst und wenn du ein Kind Gottes bist, geht Christus mit dir raus. Und weil Christus der Sieger ist, sind du und ich, sind wir auch Sieger. Aber Viktor, ich fühle mich nicht danach. Es tut mir leid, ist völlig egal. Weil wenn unser Glauben auf unseren Gefühlen basiert, dann bin ich einen Tag gerettet, einen Tag nicht gerettet. Und natürlich sind unsere Gefühle wichtig, weil sie uns eine Botschaft vermitteln. Aber ich stehe nicht auf meinen Gefühlen, ich stehe auf der Wahrheit des Wortes Gottes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wie geschieht das, dass mein Glaube zunimmt? Ganz einfach, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch die Predigt, das Predigen durch das Wort Christi. Also selbst der Glaube ist nicht etwas, wofür ich arbeite, wofür ich leisten muss, sondern indem ich unter dem Wort Christi bin, das Wort Gottes höre, in der Gemeinschaft bin, in Hauskreisen, im Gottesdienst, zu Hause das Wort Gottes lese, bete. Indem ich das Wort Christi höre, steigt ein Glaube in mir auf, der nicht selbst von mir produziert ist. Denn sonst wäre es mein Werk. Gott möchte unseren Glaubenslevel emporheben, indem wir Christus sehen. Indem wir verstehen, das ist unsere neue Identität. So wie David der Stellvertreter war für das gesamte Volk Israel, ist Christus unser Stellvertreter. Mit seinem Sieg sind wir Sieger. Amen. Und das ist die Wahrheit des ganzen Neuen Testamentes. Ich möchte es nur ein paar Verse, weil es schon, ich predige schon so lang. Deswegen Johannes 16,33, damit fangen wir an. Johannes 16,33. Ich, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wer ist der Sieger? Es ist Jesus. Er hat die Welt überwunden und er spricht es kurz bevor er gekreuzigt wird. In der Welt habt ihr Angst, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Er ist der Sieger. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn du aus Gott geboren bist, überwindest du die Welt. Aber woran ist das geknüpft? Dass du glaubst, dass Christus der Sohn Gottes ist. Weil Christus der Sieger ist und durch den Glauben an ihn, der dir durch das Wort Gottes geschenkt wird, sind auch wir jetzt auf einmal Sieger, Überwinder. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir im Mittelpunkt unseres Lebens sind, sondern weil Christus der Held ist und ich Anteil an seinem Sieg habe, weil ich in Christus bin und er in mir. Das ist eine Wahrheit, die sich durchzieht durch das ganze Neue Testament, Römer 8, Vers 37. Aber dennoch mitten im Leid triumphiere ich über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Oh, ich liebe diesen Vers von Paulus. Er sagt, aber dennoch. Mitten im Leid triumphiere ich. Ja, da, jetzt, Paulus, jetzt übertreibst du aber, jetzt wirst du aber stolz, jetzt kommt es doch noch, nur noch auf dich an. Nein, er sagt, mitten im Leid triumphiere ich, weil ich so gut bin. Nein, durch den, der mich so sehr geliebt hat, nämlich Christus. Ja, Paulus, aber du kennst nicht mein Leben und durch was ich gehen muss. Und Paulus würde sagen, du weißt nicht, durch was ich gegangen bin. Mit Steinigung, mit Schiffbruch, mit Verrat, Verleugnung. Ja, ich wurde sogar einen Kopf kürzer gemacht, weil ich an Christus glaube und das Evangelium gepredigt habe. Aber weißt du was? Aber dennoch, die Wahrheit des Evangeliums, dass Christus gestorben und auferstanden ist, brauchen wir nicht nur einmal im Jahr beim Karfreitag, sondern das ist das A, B, C, D, E, F bis zum Z, das Leben des christlichen Glaubens. Christus ist das Fundament. Durch ihn sind wir Sieger. Und ich verstehe dabei auch in meinem Leben diese Wahrheit, dass Christus Sieger ist und ich durch ihn Sieger bin, da viel, viel mehr in mein Herz rutschen. Denn je mehr es in mein Herz rutscht, desto mehr werde ich sagen, aber dennoch. Aber Viktor, schau doch dein Leben an. Guck, was passiert. Guck, Corona, Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter. Aber dennoch. Aber Viktor, du hast Schmerzen, du bist krank, du wartest auf den Durchbruch. Deine Familie glaubt noch nicht an Jesus. Aber dennoch. Mitten im Leid triumphiere ich. Das ist die einfache Wahrheit des Evangeliums. Weil Jesus Sieger ist, bin auch ich Sieger. Egal, was in meinem Leben passiert. Aber dennoch, durch Christus. Und ich habe so das Empfinden, dass dieses aber dennoch noch mehr aufblühen wird in deinem Leben. Weil du deinen Blick nicht auf dich richtest, sondern auf Christus, den Sieger. Und deswegen kannst du dann wie David sagen, als er vor Goliath stand in 1. Samuel 17, Vers 47 ungefähr, müsste es sein. Weiter. Denn des Herrn ist der Kampf. Oder eine andere Übersetzung, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. David steht als Teenager vor Goliath und sagt, der Kampf gehört dem Herrn. Ich finde das lustig, wenn ich sowas lese. Ich weiß nicht. Ja, das, Viktor, das kenne ich doch schon auswendig und so weiter. Nein, lies es mal so, als ob du es zum ersten Mal liest. Er steht vor Goliath und sagt, der Kampf gehört dem Herrn. Ja, warte mal. Wenn der Kampf dem Herrn gehört, ja, aber du nimmst doch die Steinschleuder, du wirfst doch David, aber der Kampf gehört dem Herrn. David hat etwas verstanden. Warte mal, der Kampf gehört dem Herrn. Warte mal, wenn der Kampf dem Herrn gehört, dann gehört der Kampf ja nicht mir. Ja, dann gehen auch Bauchschmerzen in unserem Leben weg. Der Kampf gehört dem Herrn. Und wenn David das schon wusste, dass der Kampf dem Herrn gehört, wie viel mehr wir, denn das, was David nicht wusste, 1000 vor Christus, das wissen wir, dass 1000 Jahre nach David Christus gekommen ist und jetzt nicht nur der Kampf dem Herrn gehört, sondern der Sieg gehört auch dem Herrn. Oh Mann, ich predige mich richtig glücklich hier. Denn nicht nur der Kampf gehört dem Herrn, sondern der Sieg gehört dem Herrn. Und darf ich dir eins verraten? Durch Christus, weil du ein Kind Gottes bist, bist du Sieger. Das ist deine neue Identität. Oh Jesus, lass uns das bitte noch mehr verstehen. In unserem Herzen. Heiliger Geist, öffne uns die Augen des Herzens nach Epheser 1. Das zu sehen, dass wir durch dich Überwinder sind, Sieger sind, aber dennoch, wie herrlich, wie herrlich. Das ist die Kraft des Evangeliums, die unser Leben verändert. Darf ich noch ein Beispiel, ein ganz kurz? Okay, ihr habt nicht Nein gesagt, deswegen. Ich war schon ein paar Mal auf Langeoog, das ist eine Nordseeinsel, und durfte da auch auf so Sportscamp sein, Kids betreuen und so weiter. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir sind da auch Katamaran gefahren. Ich habe keine Ahnung, Katamaran ist irgendwie so Boot, so ein Boot. Und genau, und dann sind wir gefahren und der Captain meinte so zu mir: Victor, komm du mal ans Steuerrad. Und das ist jetzt nicht so ein Steuerrad, wo man so dreht, so, ne, wie man es so kennt. Sondern man musste hinten irgendwie sitzen und dann nach links und nach rechts irgendwas schieben und dann bist du halt gefahren. Ihr seht, ich habe keine Ahnung. Und ich meinte so zum, der Captain meinte, ja, fahr einfach geradeaus. Und ich so, ja, wenn, weißt du, wenn du vorne hinter dir links und rechts nur Wasser zu sehen ist, dann ist es ziemlich schwierig auch irgendwie geradeaus zu fahren. Und so, hast du mal einen Tipp? Und er meinte, Victor, siehst du den Leuchtturm oder den Wasserturm dort am Horizont? Ich so, ja. Steuer auf den zu und wir kommen an. Gesagt, getan. Deswegen bin ich heute hier. Denn sonst würdet ihr lesen, ein Pastor aus der Move Church ist immer noch auf Langeoog unterwegs und kann nicht geradeaus fahren. Genau. Und es war irgendwie so, ich weiß nicht, ob es am selben Tag war oder ob es ein paar Stunden später war, aber Gott hat etwas in mein Herz gepflanzt, was sich so eingebrannt hat in meinem Herzen. Und das ist mein Gebet, dass dieser Satz sich auch einbrennt in deinem Herzen. Das wäre wieder so ein Satz, den man sich wirklich aufschreiben könnte, wenn man möchte. Aber genau. Und Gott sagte so zu mir: Victor, in deinem Leben brauchst du einen Fixpunkt. Du brauchst eine Konstante. Und es war für mich so klar, Katamaran gefahren, Fixpunkt, Blick auf den Leuchtturm, die Konstante. Und es war so, ja klar, ich brauche in meinem Leben einen Fixpunkt. Und es war so, als ob Gott in mein Herz spricht: Victor, du brauchst in deinem Leben einen Fixpunkt. Du brauchst in deinem Leben eine Konstante. Und die Konstante, dieser Fixpunkt in deinem Leben, ist nicht deine Liebe, Victor, zu mir, sondern meine Liebe zu dir. Liebe Kirche in Obertshausen, die Konstante, der Fixpunkt in deinem Leben, darf niemals deine Liebe zu Jesus sein. Es muss immer seine Liebe zu dir sein. Denn dann gehen wir auch manchmal durch stürmische Zeiten, aber wenn der Fixpunkt Christus ist und das, was er vollbracht hat, seine Liebe zu uns, dann möchte ich dir sagen, dann kommen wir ans Ziel. Weil indem wir auf Christus sehen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich habe schon so viele Christen leider kennengelernt, die so selbstfokussiert sind. Und diese Fragen hören sich so fromm an. Habe ich genug getan? Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug gefastet? Warum passiert mir das? Warum hat er mich verletzt? Warum ist das so? Warum hier und da? Das hört sich alles so fromm an. Aber der rote Faden von all diesen Fragen bin ich selbst. Ich. Das würden wir niemals so sagen, aber in dem Moment haben wir unseren Fokus von Christus verloren. Christus ist nicht mehr der Mittelpunkt in unserem Leben, sondern es kommt wieder auf mich an. Denn ich bin David, ich bin Davide in meiner Geschichte. Und dann kommt ganz viel Verdammnis in unser Leben, ganz viel Scham, wenn Sünde passiert und so weiter. Und auf der anderen Seite können wir ganz schnell stolz werden und denken, wir sind besser als andere. Weil, guck mich an. Und dabei haben wir Christus verloren. Aus unserem Blick. Ich möchte ein Gebet für uns sprechen. Sorry, irgendwie habe ich ein bisschen länger gepredigt. Ich hoffe, du vergibst mir. Du musst mir ja vergeben, von daher. Aber ich möchte ein Gebet für uns sprechen. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre. Lass uns mal kurz unsere Augen schließen. Wenn du heute hier bist und sagst, Victor, ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß nicht, ob Christus mein Retter ist, ob er meine Schuld vergeben hat. Dann möchte ich dir sagen, Jesus liebt dich so sehr. Er ist für deine Schuld und meine Schuld gestorben. Er ist auferstanden von den Toten, um den Weg zum himmlischen Vater frei zu machen. Heute kannst du das Geschenk der Vergebung annehmen. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, schließ doch mal kurz deine Augen. Und wenn du sagst, Victor, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Er soll mein Herr und mein Retter sein. Er soll mir meine Schuld vergeben. Dann heb doch jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich bete. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Und wir möchten gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet wird dich verbinden mit dem himmlischen Vater, der dich so sehr liebt. Und lasst uns das gemeinsam sprechen als Kirche. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und wieder auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mich von jeder Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein Retter. In Jesu Namen. Amen. 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 Herzlich willkommen in der Familie Gottes. So schön. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Wir saßen jetzt so lang. Ich möchte noch ein Gebet für uns sprechen. Und ich glaube, dass Jesus hier ist, weil er es versprochen hat. Und ich glaube, er möchte uns berühren an unserem Herzen, in unseren Gedanken, dass er alles ist, auf den wir schauen. Dass er der Held ist. Dass, wie wir in der Moderation, aber auch in den Liedern gehört haben, dass wir unsere Sorgen Gott abgeben. Weil er der Held ist. Weil er der Sieger ist. Weil ich durch ihn Sieger bin. Ich möchte ein Gebet für uns sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Herrlichkeit. Ich bitte dich, Herr, erfülle uns, jeden Einzelnen hier vor Ort, aber auch online im Livestream in Jesu mächtigen Namen. Komm mit deiner Kraft, Herr. Ich bete im Namen Jesu, dass du uns freisetzt, Herr. Dass du uns freisetzt, Herr. Dass du uns freisetzt, Herr, dort, wo wir zu sehr auf uns selbst geschaut haben. Dass du uns frei machst von uns selbst, Herr. Setz uns frei von uns selbst, Jesus. Ich habe gerade so ein Bild wie von so einem Siphonrohr, was so unter dem Waschbecken ist. Und manchmal ist es verstopft durch Haare, durch Dreck und sonst was. Und wie so ein Feuerstrahl da durchgeht, wie so ein Strahl da durchgeht, durch dieses verstopfte Rohr. Und ich glaube, das möchte der Herr machen. In deinen Gedanken, in meinen Gedanken, in unserem Herzen. Deswegen spreche ich aus, im Namen Jesu, Rohr frei. Rohr frei im Namen Jesu. Durch die Kraft Gottes im Namen Jesu. Dein Blick auf Christus gerichtet, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht du bist der Vollender deines Glaubens, sondern Christus ist es. Warum? Weil er der Held ist. Und deswegen im Namen Jesu spreche ich wirklich aus nach 1. Johannes 4, die Liebe Gottes vertreibt jede Furcht. Furcht, Sorge und so weiter sind Indikatoren, dass wir denken, dass es auf uns ankommt. Deswegen sei freigesetzt durch die Kraft Gottes. Sei freigesetzt durch die Kraft Gottes in Jesu Namen. Dort, wo du so viele Lasten auf deinen Schultern trägst im Namen Jesu, sollen diese Lasten jetzt gebrochen sein durch die Kraft Gottes, weil du Jesus anschaust. Weil er der Sieger, weil er der Held ist im Namen Jesu. Ich spreche zu dem Berg der Schmerzen in deinem Rücken, auch in deinem Bauch. Im Namen Jesu spreche ich da göttliche Heilung im Namen Jesu. Weil wir auch gesungen haben, Gott ist ein Gott der Wunder. Deswegen sei jetzt freigesetzt durch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes soll jetzt deinen Magen durchfluten und deinen Rücken im Namen Jesu. Ich spreche Schmerzfreiheit aus durch Jesus Christus im Namen Jesu. Danke, Jesus. Danke, rohrfrei in Jesu Namen. Danke, Herr, du bist so gut. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und ich werde erinnert an, ich glaube, Psalm 30 ist das. Gott, du hast mein Klagelied, mein Klagegewand ausgetauscht gegen ein Freudengewand, damit ich dir Lob singe und dich ehre. Ich glaube, Gott verteilt hier neue Kleidung. Gott verteilt hier neue Kleidung. Gott verteilt hier neue Kleidung. Das Lied des Weinens, des Klagens, der Trauer, dieser Mantel der Trauer wird jetzt umgewandelt, weil Gott dir ein neues Kleid schenkt. Das ist der Mantel der Gerechtigkeit. Nicht deine Gerechtigkeit, sondern Jesu Gerechtigkeit. Damit du wieder tanzen kannst, damit du wieder jubeln kannst, damit wieder Freude hineinkommt. Deswegen im Namen Jesu rohrfrei. Rohrfrei durch die Kraft Gottes. Neue Freude bricht sich Bahn in Jesu Namen in deinem Leben. Und dadurch, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Römer 14, Vers 17, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Deswegen feuerfrei im Namen Jesu. Rohrfrei im Namen Jesu. Neue Freude, neue Leichtigkeit, eine neue Perspektive der Hoffnung, weil Christus, die Hoffnung der Welt, lebt in dir und in mir. Und deswegen spreche ich da, Neues bricht sich Bahn in deinem Leben, weil Christus der Sieger ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.